Ich möchte aus dem Johannesevangelium einen Text vorlesen, im Kapitel 12, und zwar die Verse 20 bis 26. Es ist eine bekannte Geschichte, ein Ereignis, nachdem Jesus mit seinen Jüngern ein Gespräch gehabt hatte. Und da heißt es in den Versen 20 bis 26, Johannes 12. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten, auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll auch mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wir sind gerade in einer weltweiten Krise. Die Preise in der Börse purzeln. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in Aktien angelegt hat, aber sicherlich verfolgen Sie den Markt viel genauer als früher. Und gestern habe ich gelesen, dass die Börse wieder ein bisschen gewonnen hat, stabilisiert hat. Aber ich will gar nicht hier also Börse oder Aktien verkaufen. Ich will nur die Frage stellen, was ist es mir wert, Jesus nachzufolgen? Die Frage des Wertes. Und vielleicht muss man erstmal wissen, was bin ich wert? Ich bin schon sehr lange nicht mehr, also vor 2 Jahren das letzte Mal hier in der Gemeinde gewesen. Einige von Ihnen und von euch kennen mich noch von vor 20 oder 30 Jahren, ne? So fast, als ich noch jung war und hier noch in Hausen gelebt habe und auch in der Gemeinde groß geworden bin. Ich kenne Sie nicht, und ich weiß nicht, ob unter uns vielleicht ein Physiker ist oder ein Chemiker. Sie können also ruhig die Hand heben, wenn ein Chemiker und ein Physiker da ist. Und ich bitte Sie, mich zu korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Die Frage nach dem Wert eines Menschen hängt sehr viel davon ab, wer diese Wertung macht. Wenn wir einen Chemiker fragen, dann kann der Wert eines Menschen, also seine chemischen Substanzen, das, was man vielleicht irgendwo in so einer Drogerie oder in einem Chemieladen kaufen könnte, an diesen Substanzen, was ist der Wert eines Menschen chemisch gesehen? Etwa 15 Mark. So viel sind wir chemisch wert. Wenn ein Physiker daherkommt und sagt, also die Energie, die physische Energie, die Kraft oder das, was er produzieren kann an Kraft, das ist der Wert. Wenn man einen Menschen verbrennt, das ist der energetische Wert, ist wenig. Wenn wir aber einen Versicherungsagenten fragen nach der Lebensversicherungspolice, die dieser Mann oder diese Frau unterschrieben hat, dann wird er sagen, dieser Mensch ist der Versicherung 2 Millionen wert. Oder je nachdem, welchen Betrag Sie da abgeschlossen haben. Ein Arbeitgeber wird sagen, dieser Arbeitnehmer ist mir so viel wert, weil er so viel produziert hat im Laufe seines Arbeitslebens. Wir sehen, das Menschenwert ist sehr variabel und auch sehr unterschiedlich. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen, der muss sich selbst absterben, der muss sich selbst verlieren, damit er den Wert hat, den ich ihm gebe. Das sagt Gott. Und wenn wir fragen, welchen Wert gibt Gott deinem persönlichen Leben, dann sagt uns das, was das Neue Testament uns zeigt, dass wir einen Christus wert sind. Jeder von uns hier ist ein Christus wert. Haben wir uns da mal darüber Gedanken gemacht, wie viel du für Gott wert bist? Gott hat seinen Sohn für dich am Kreuz geopfert, hergegeben. Er hat dich mit ihm erkauft. Du bist ein Christus wert. So viel bist du wert für Gott, dass er sich ganz hingegeben hat. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was bin ich bereit, und letztlich ist das auch das Thema, was bin ich bereit, für Gott herzugeben? Wenn Gott sich mir ganz hergibt, und bitte nicht missverstehen, es geht nicht um einen Tausch, also Gott hat uns was gegeben und jetzt müssen wir ihm also das wieder hergeben. Nein, genauso wie in einer Liebesbeziehung ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist, so ist auch die Beziehung zwischen Gott und den Menschen eine Liebesbeziehung. Und wenn er sich hergegeben hat, wie kann ich als Mensch meine Dankbarkeit oder meine Antwort besser denn geben, als mich ihm auch ganz hingeben? Deswegen die Frage, wie kann ich ein besserer Jünger Jesu sein, ein besserer Nachfolger? Deswegen das Gesamtthema ist Heiligung, das hier steht. Und das ist ein vielleicht altmodisches Wort, aber es ist ein wichtiges Wort für denjenigen, der Christ sein möchte. Ich vermute, dass wir uns alle hier heute Morgen als Christen bezeichnen. Vielleicht der eine oder andere hat es klarer oder weiß es genauer zu ordnen. Die Konfirmanden, die werden hier noch, oder Katechumenen, werden hier noch vorbereitet oder müssen sich noch Dinge auch aufschreiben über den christlichen Glauben. Aber jeder denkt sich wahrscheinlich hier auch als Christ. Die Frage ist aber, jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Wenn ich Christ bin, wie folge ich Jesus nach? Denn die Nachfolge oder das Christsein beschreibt sich nicht, indem man irgendwo in einem Ausweis drinstehen hat, evangelischer oder katholischer Christ oder wie auch immer Christ. Davon hängt das nicht ab, sondern wie sieht dein Leben aus und dein persönliches Leben zu Jesus? Deswegen die erste Frage, was darf es mich kosten, ein Jünger Jesu zu sein? Und da sind die Werte auch, wir merken, ganz unterschiedlich. Der eine wird sagen, also ich bin bereit, bis dahin zu gehen. Ich bin bereit, mich als Christ zu bezeichnen, und wenn ich in der Kirchensteuer, dann da kreuze ich das aus noch an. Also in Spanien ist es so, dass man bei der Steuererklärung, da muss man, das sind 3 Kreuze möglich, und da muss man eben ankreuzen, ob man möchte, dass der Anteil, der Steueranteil der katholischen Kirche zugeteilt wird oder einer politischen Partei oder einem gemeinnützigen Verein. Die 3 Alternativen gibt es. Ja, ich habe also nicht versäumt, evangelische Kirche zu nennen. Es gibt also diese Möglichkeit in der Steuererklärung in Spanien nicht. Das Einzige, worauf wir dann immer wieder bestehen, also bevor das eben in eine politische Partei geht und bevor das in die katholische Kirche geht, dann machen wir eben einen gemeinnützigen Verein. Sind wir so weit bereit, eben, dass wir ein Kreuz machen und sagen, okay, also so diese wenigen Prozente der Lohnsteuer, die geben wir noch ab. Ist das der Preis, den du bereit bist zu geben, dass Gott für dich Christus hergegeben hat? Die Frage geht weiter. Jesus hat in der Begegnung mit den Menschen, also viele Begegnungen gehabt. Hier kommen auch zum Beispiel auch die Griechen, die waren interessiert, Jesus nachzufolgen, ihn zu sehen. Sie wollten vielleicht philosophische Gedankengänge mit ihm durchgehen und fragen, wie er zu bestimmten Philosophen ihres Landes steht. Vielleicht waren es wirklich Suchende, Leute, die Jesus kennenlernen wollten und auch Jünger Jesu sein wollten. Deswegen ist es verwunderlich, dass Jesus eine solche Antwort gibt. Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt, kann es keine Frucht bringen. Es wird hier die Frage der Kosten der Nachfolge. Jesus sagt auch in einer anderen Gelegenheit, dass ein Mensch, der einen Turm baut, der soll sich erstmal hinsetzen und die Kosten überschlagen, bevor er anfängt, die Fundamente gießt, die Strukturen anfängt zu bauen und dann mitten im Bau stellt er fest, es reicht nicht. Es ist Blamage. Bist du bereit, ganz Christ zu sein? Jesus sagt auch zu verschiedenen anderen Leuten, es kamen drei Leute, die waren auch interessiert, Jesus nachzufolgen, aber nur bis dahin. Jesus, ich will dir nachfolgen, aber ich will erst mein Leben so leben. Ich will erst heiraten. Steht so in der Bibel. Er wollte erst mal heiraten. Der andere, der wollte sich erst mal ein Grundstück kaufen und was drauf bauen. Und der andere wollte erst mal die familiären Angelegenheiten erledigen. Er wollte erst mal seinen Vater beerdigen. Wer weiß, ob er nicht erst erben wollte. Lass mich erst mal zu Hause bleiben, bis ich erbe. Das war ja alles damit verbunden. Jesus sagt, wer diese Welt lieb hat, wer sein Leben mehr liebt als Gott, der kann nicht Jünger Jesu sein. Wie viel bist du bereit, für Gott herzugeben? Und Jesus sagt es ganz deutlich. Es geht nicht halb. Du kannst nicht halb Christ sein. Du kannst nicht sagen, ich bin Christ bis dahin. Manche gehen ja auch ein bisschen weiter, also die kommen auch schon in die Kirche. Die kommen auch mal in die Kirche und sagen, ich bin also Christ und bin bereit, Jesus oder Gott einen Gottesdienst in der Woche zu opfern. Eine Stunde für Gott herzugeben. Und ich frage mich, ob das tatsächlich auch unsere Einstellung ist. Weswegen sind wir heute Morgen hier? Kommen wir her, um Gott etwas zu geben? Oder ist es nicht oft so, und ich meine, das ist immer so, dass Gott uns dient, wenn wir hierher kommen? Was haben wir zu bringen? Unsere Lieder? Dass wir in der Gemeinschaft uns daran erinnern, was wir glauben. Gott will nicht ein Ritual, jeden Sonntag, manchmal das Gleiche. Und wir sagen dann, wenn es aus der Schiene fällt, wenn es mal anders ist. Was sind wir bereit herzugeben? Ja, und ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Manche sagen, ja, ich lese jeden Tag die Bibel. Ich bete jeden Tag. Aber Gott soll nicht von mir erwarten, dass ich öffentlich meinen christlichen Glauben bekenne. Oder dass ich sogar ja mal ein Traktat weitergebe. Was darf es mich kosten, Jesus nachzufolgen? Was hindert mich, Jesus ganz nachzufolgen? Da hat jemand gesagt, Nachfolge beginnt dort, wo der Egoismus aufhört. Und das stimmt doch. Als Jesus mit dem reichen Jüngling, mit diesem jungen Mann, der so reich war, dass er es nicht übers Herz brachte, seinen Reichtum aufzugeben, um Jesus nachzufolgen. Ihm war sein Wohlstand oder seine materiellen Güter waren wichtiger als Jesus nachzufolgen. Aber das war nicht das Problem, das waren nicht die materiellen Güter, sondern das, woran er sein Herz gehangen hatte. Wir können von diesen Menschen, die Jesus begegnet sind, immer wieder feststellen, sie hatten die Möglichkeit, ihr Leben grundsätzlich nicht nur zu verändern, sondern zu bereichern. Und zwar wirklich reich zu machen. Aber es hinderte sie immer der Egoismus. Ich will. Und das ist das urtümlichste und ursprünglichste aller Sünden und Probleme. Adam und Eva wurden versucht, indem ihnen gesagt wurde, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet selbstständig sein. Ihr werdet das tun können, dass ihr auf dem gleichen Niveau seid wie Gott. Ihr werdet autonom sein. Und das klingt ja heute so, so modern. Nicht nur das sich selbst finden, sondern das sich selbst verwirklichen und selbstständig sein. Ich bezeichne das als das ureigenste Problem des Menschen gegenüber Gott. Er will unabhängig sein von Gott. Und darum fällt es uns schwer, Nachfolger zu sein. Wir wollen eigentlich Führer sein. Wir wollen immer vorweg rennen. Und das sieht dann oft so aus, dass wir Gott vorschreiben, was er uns zu geben hat. Um welchen Weg wir gehen wollen, und Gott soll es nur mal segnen. Und deswegen kommen wir vielleicht auch noch in den Gottesdienst. Gott segne das, was ich getan habe. Und wir fragen nicht, Gott, was willst du, dass ich tun soll? Für uns als Familie auf La Palma ist es eine große Not, dass wir nicht planen und sagen so, ich will und Gott segne uns, sondern es ist die große Not, dass wir fragen, Gott, was willst du? Und vielleicht können Sie sich das vorstellen, dass Missionare oder Menschen, die im hauptamtlichen Dienst, geistlichen Dienst stehen, dass sie viel mehr eigentlich in dieser Abhängigkeit stehen sollten. Wenn wir die Jünger betrachten, die sind ja Jesus immer gefolgt. Sie sind Jesus nachgefolgt. Er ging voran. Er hat es ihnen vorgemacht. Und auch diese Vorsilbe vor bezeichnet. Er war vorne und die Jünger waren nach. Manchmal sind wir die Schafe, die den Pastor, den Hirten treiben, anstelle, dass wir den Hirten folgen. Was bist du bereit zu geben für die Nachfolge? Bist du bereit, deinen Egoismus, deine Selbstständigkeit, deinen Luxus aufzugeben? Bist du bereit dazu? Es heißt ja nicht, dass man das aufgeben muss. Die Frage, die Jesus uns stellt, ist, bist du bereit, es aufzugeben? Könntest du es loslassen, um meinetwillen, damit ich dich vielleicht woanders hinschicke? Und dann braucht es nicht einmal Materielles zu sein, das können auch Personen sein, das können Kinder sein. Vielleicht hat ihr Sohn, ihre Tochter den Herrn Jesus so lieb, dass sie ihm ganz dienen wollen und Jesus nachfolgen wollen auf ein Missionsgebiet. Und sie halten ihn fest und sagen, ich will nicht. Ist ihnen Jesus so viel wert, dass sie auch sogar ihre Kinder abgeben können und sagen, ja Herr, benutze sie. Manchmal sind es Positionen. Wegen einer besseren Gehaltsstufe nimmt man auch mal so Wettbewerbe in Kauf und Ellbogentechnik, um weiter voranzukommen und Verleumdungen im Beruf, damit man besser dasteht. Sind wir bereit, auch das aufzugeben? Und letztlich die Liebe zu uns selbst? Wir wollen ja gut dastehen. Was werden die Leute von mir denken, wenn ich so extrem glaube, dass ich sogar Missionar werde? Nicht nur, was ich finanziell, materiell aufopfern muss. Es ist dieses sich selbst aufgeben, ist nicht sich hassen. Es geht nicht um ein falsch verstandenes Fasten oder ein asketisches Leben, in dem man sich selbst peinigt. Um andere und um Gott lieben zu können, müssen wir wissen, dass wir geliebt sind. Müssen wir uns selber lieben. Im vornehmsten der Gebote heißt es, und liebe dich und liebe den Nächsten wie dich selbst. Wenn wir uns selber nicht achten, wie Gott uns achtet, wenn wir uns selber nicht lieben, wie Gott uns liebt, so können wir auch den Nächsten nicht lieben und achten, wie Gott es tut. Also sich selbst verleugnen kann nicht bedeuten, sich hassen oder das Menschliche oder das Fleischliche hassen und ablehnen. Es heißt abgeben. Gott, hier hast du mein Leben. Ich will Nachfolger sein. Ich will dich nicht belehrmeistern. Ich will Schüler sein. Ich will ein Jünger sein. Und da fällt mir, und damit schließe ich diese Szene ein, als Jesus bei Maria und Martha war, in ihrem Haus. Man könnte sagen, dass Martha, sie war so arbeitskräftig und sie hat so viel für Jesus getan. Sie hat die Küche in Ordnung gebracht, sie hat Essen vorbereitet und hat alles Mögliche hergerichtet, damit Jesus und seine Jünger, die unerwartet zu ihr gekommen waren, zu essen hatten und es bequem hatten bei ihm. Man könnte sagen, ja, sie dient ja, sie macht ja alles, sie hat sich ja aufgeopfert. Aber Jesus sagt, Maria hat den besseren Dienst gewählt. Nämlich Schülerin zu sein. Schülerin, Jüngerin, Nachfolgerin von Jesus. Ein Jünger Jesu bezeichnet sich eigentlich darin, dass er nicht nur die Worte Gottes hört, sondern dass er sie hört und tut. Wir können nicht davon sprechen, dass wir Jünger Jesu sind und nicht seine Worte tun. Jesus sagt es an mehreren Stellen. Das geht nicht konform, das passt nicht. Wir können nicht sagen, ich bin Christ und wir leben nicht so, wie Christus es uns vorgibt. Und deswegen, die Antwort darauf, die liegt nicht im Wind, sondern die liegt in der Bibel. Und darin heißt es, wer diese meine Worte hört und tut, der ist es, der mich liebt. Amen.